Willkommen zurück zum House of Good Vibes Podcast, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Und ich habe hier heute wieder eine ganz wundervolle Interviewgästin, nämlich Jennifer Färber. Und sie selber ist Gründerin von zwei wundervollen Marken, über die wir auch heute sprechen. Einmal Wo Kombucha und Sans Péché, ihrer neuen Marke. Ansonsten ist sie aber auch Unternehmerin und eine absolute Fermentationsexpertin. Und deswegen sprechen wir auch vor allem heute über dieses Thema. Und ja, mit Sans Péché, ihrer neuen Marke, möchte sie wirklich so die Trinkkultur, vor allem die alkoholfreie Trinkkultur, revolutionieren und eine Art Champagner-Ersatz schaffen. Ne? Wirklich ein schönes Getränk, wo wir nicht das Gefühl haben, wir verzichten auf irgendwas. Und auch auf Verzicht kommen wir natürlich heute nochmal zu sprechen. Und ja, wir sprechen also über Fermentation, wir sprechen über Jennifers Geschichte, über ihre Vision, ihre Mission, auch mit ihren Marken. Und ja, danke, danke, dass du da bist, meine Liebe.
Ja, ich freue mich auf unser Gespräch. Die Vibes mit uns beiden, die Stimme auf jeden Fall schon mal, haben wir gemerkt. Und ja, freue mich auch über meine Geschichte zu erzählen.
Sehr schön. Und ich glaube, dass sich ganz viele auch freuen, deine Geschichte wirklich jetzt hier zu hören. Ich sehe ja wirklich so sehr, dass gerade dieses Thema, wenn man dann sagt, okay, man möchte kein Alkohol mehr trinken, was gibt es heute für Alternativen? Ja, und da gibt es einfach nicht so viel. Und ich glaube, das ist auch wirklich cool, dass wir da heute mal so ein bisschen drauf eingehen können. Aber erzähl du mal, weil in unserem Vorgespräch habe ich ja schon erfahren, dass du dich ja eigentlich schon relativ früh auch mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Vor allem, was es für alkoholfreie Optionen jenseits von Wasser und Softdrinks gibt. Ja, wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass dieses Thema so in dein Leben gekommen ist?
Das fing tatsächlich schon früh an. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens gar keinen Alkohol getrunken. Das fing in New York an, als ich nach New York gezogen bin. Ende 2012, genau. Ich nach New York gezogen bin, hatte ich erstmal noch in Brooklyn gelebt, in so einem Künstlerhaus. Und wenn sie das sagen soll, New York hast du ja oft so extreme Leute. Und die Leute in Brooklyn waren halt eher so diese künstlerischen, viel Konsum, viel Alkohol und Drogen und so weiter. Da habe ich mich nicht so wohl gefühlt und bin dann eher so in die Kategorie, dann bin ich nach Manhattan gezogen und war viel mit so Clean Food Leuten unterwegs, die halt so gar keinen Alkohol getrunken haben, früh schlafen gegangen sind, schon Matcha getrunken haben, als man das noch gar nicht kannte, grünen Smoothie, als man das noch gar nicht hier kannte. Auch abends kein Espresso getrunken hat, auch nicht feiern waren. Und irgendwie bin ich da so ein bisschen reingerutscht in dieses andere Extrem und habe morgens mir 1000 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel reingefahren und war auf einmal nur noch so Clean Food Jennifer. Und damit fing so ein bisschen meine Reise an. Ich habe dann auch gar kein Gluten mehr gegessen, kein Fleisch, vegan. Also so, I was everything und halt auch kein Alkohol. Und wurde aber dann mit einer Autoimmunerkrankheit diagnostiziert. Also das heißt, ich musste dann, also mit einer Hashimoto-Erkrankung, du kennst dich wahrscheinlich sehr gut aus mit dem Thema und hast wahrscheinlich auch viele Patienten, nehme ich an. Ja, und musste gucken, wie ich meinen Darm wieder so ein bisschen reguliert kriege. Und habe dann angefangen mit diesem Fermentationskram, aber einfach nur, weil ich persönliches Interesse hatte. Nicht, weil ich Mikrobiologie studiert habe oder mich mit Brautechnik auskann. Das war ganz, ganz, ganz weit weg von mir. Und habe dann aber, als ich zurück nach Deutschland bin, ich war dann 2 Jahre da, habe ich dann tatsächlich nochmal Brand Management studiert und wusste, ich will in den Bereich Lebensmittel, aber ich wollte immer eine von den Guten werden. Also die wirklich gute Marken aufbauen, aber eher auf der Markenebene, also immer noch nicht auf der Produktebene. Und dann ist es aber auch so gewesen, dass ich gemerkt habe, diese Kombucha-Sache, die ich ja dann angefangen habe, selber zu machen, die gibt es noch gar nicht so im Handel. Und das ist eigentlich richtig schade. Und deswegen, ich war halt auch super naiv und dachte so, gut, dann mache ich jetzt halt selbst eine Marke mit Anfang 20. Kann ja nicht so schwer sein. Ich habe es ja in der Uni gelernt. Ne? Ist ja alles ganz einfach. Aber so, dem war halt nicht so. Und dann, trotzdem irgendwie geschafft, die Brauerei aufzubauen, mit Hilfe von ganz vielen tollen Experten aus Deutschland, die ich dann irgendwie zusammen an einen Tisch gebracht habe. Damals sogar noch mit einem Co-Founder. der ist dann ein Jahr später raus. Also ich hatte dann die Brauerei, Unternehmerin, musste eine Marke aufbauen, einen Vertrieb machen, also quasi alles alleine. Und meine Freunde meinen, du hast nicht mehr alle, das kriegst du eh nicht hin. Und bei mir ist aber immer dieses, wenn Leute mir sagen, dass ich etwas nicht kann, Mega. Dann bin ich halt so jetzt erst recht. Und hab's dann irgendwie geschafft, but don't ask how. Und ja, wenn du halt was aufbaust, dann ist es halt auch super wichtig, dass die Gesundheit stimmt. Und für mich war immer wichtig, auf meinen Darm zu gucken. Gerade weil ich halt mit dieser Hashimoto-Krankheit diagnostiziert worden bin, musste ich immer noch mal doppelt so viel gucken, dass ich, wie ich mit meinem Stress umgehe, wie ich mich ernähre. Und durch diesen Gesundheitsbereich, also diese Fermentation hat ja immer so zwei Bereiche. Das eine ist ja eher so Gesundheit, das andere ist ja eher diese Genussrichtung. Da bin ich dann halt auch über diese Gesundheitsschiene der Fermentation auf diese Genussebene gekommen. Und das auch eher Zufall. Also es war alles irgendwie nie geplant. Es waren dann immer irgendwelche Leute, die ich kennengelernt habe. Und so habe ich dann damals den Matthew kennengelernt, der importiert Manuka-Honig und hat mich gefragt, kannst du nicht in deiner Brauerei, weil du hast auch ein eigenes Labor, den Manuka-Honig fermentieren mit deinen Bakterien und Hefen? Ich meinte zu ihm auf gar keinen Fall, weil dein Manuka-Honig ist hoch antibakteriell und ich liebe meine Bakterien. Das heißt, inhaltlich ist das ein...
ist nicht kompatibel vielleicht.
Keine Ahnung, was da abgeht, aber das funktioniert, glaube ich. Das ist nicht kompatibel. Und er ist auch zu anderen gegangen und die meinten auch alle so, nee, geh weg mit deinem Manuka-Honig. Und ich bin ja dann aber irgendwie auch so, okay, lass ihn einmal hier. Okay, ich guck mal. Ich bin ja eh das ganze Wochenende da, dann probiere ich halt ein bisschen. Und dann habe ich halt was kreiert und ich wusste aber gar nicht, was ich da kreiert habe, weil ich ja keine Mikrobiologe bin und habe es auf so einem Kongress vorgestellt und habe das dann so einem Prof von so einer Uni, von so einer Weinuni vorgestellt und meinte, super interessant. Aber es bedarf auf jeden Fall noch Entwicklung. Und dann hat das Ganze wirklich nochmal 5 Jahre gedauert, bis wir es entwickelt haben, weil wir mit speziellen Bakterien, speziellen Hefen wirklich dieses Produkt entwickelt haben. Das heißt, bei Rohkombucha ging es halt wirklich um Thema Probiotika, Hauptsache roh, Hauptsache nicht pasteurisiert und unserem Darm was Gutes zu tun. Und bei bei der neuen Marke geht es ja wirklich so ein bisschen auch um das Thema Wissenschaft und spezielle Bakterien und Hefen. Und so hat sich das dann alles entwickelt. Also irgendwie alles nicht geplant, dann triffst du halt irgendwie verrückte Leute, wenn du selbst verrückt bist. Und dann ergeben sich halt solche... Ja, genau. You get what you attract. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr neugierig, aber so kam das irgendwie alles zustande und es stimmt schon, ich habe mich ja sehr früh damit beschäftigt. Man merkt ja, dass dieses Thema Fermentation jetzt so richtig, jetzt so richtig auch ein Thema geworden ist, aber ich habe ja sehr, sehr early stage angefangen, an diesen Sachen zu forschen, weil es mich aber auch sehr interessiert, also weil ich auch sehr neugierig bin und genau. So, das ist so
mega, mega, mega inspirierend. So, ich glaube, alle Hörerinnen, die das jetzt da dir gelauscht haben, denken wahrscheinlich, okay, wow, was für eine inspirierende Frau und vor allem, ne, weil du schon in so einem jungen Alter irgendwie da losgegangen bist. Und da denkt man auch wieder, wie cool, dass wirklich Orte einen auch irgendwie so ein bisschen prägen, ne, weil klar, und natürlich auch die eigene Gesundheit, ne, so war es ja bei mir auch, ne, so ein bisschen aus der eigenen Leidensgeschichte. Und trotzdem aber, wie krass, dass Brooklyn und Manhattan, da komme ich immer noch nicht drauf klar, dass es einmal so zwei unterschiedliche Welten waren. Welches Jahr warst du nochmal da? Was war das nochmal?
2012 bis 2014. Für mich halt auch ein richtiger Kulturclash, weil ich komme ja aus Deutschland. Und da komme ich ja aus Kassel, also ne, aus der Nähe von Kassel. Also eher sogar dörflicher aufgewachsen, dann aber sehr früh halt nach New York gezogen. Und das war schon auch ein Clash, aber ich glaube, ich habe gut adaptiert. Also ich habe das irgendwie schnell verarbeitet, weil ich wollte auch ankommen in der Stadt. Ich wollte Leute kennenlernen und ich war auch maximal flexibel und offen für neue Leute und fand mein Leben in Kassel ziemlich langweilig und ja, das hat auf jeden Fall, hat mich sehr geprägt, würde ich sagen. Auch das Mindset der Leute, ne? Dieses Class in New York, die krasse Hustle-Culture. Also alle haben 1000 Projekte, viel weniger Sicherheit als in Deutschland. Deutsche sind ja immer sehr sicherheitsorientiert und dort hast du halt einfach viele Menschen, die super viel arbeiten, viel risikoaffin sind, selbst Projekte aufbauen. Und wenn man halt so früh in so eine Kultur ja, so früh mit so einer Kultur zu tun hat, das prägt einen schon. Und ich würde auch sagen, dass das mein Mindset als Unternehmerin,
glaube ich, auch
sehr
mega
stark
cool
geprägt hat auch.
Und wie war das dann aber, also 2012 bis 2014 und du die Schilddrüsen, also Hashimoto, Autoimmunerkrankungsdiagnose, die hast du dann auch so in der Zeit dann wahrscheinlich schon erhalten, ne?
Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen dann auch das, die andere Kehrseite von so einer Großstadt. Ich stand sehr unter Druck. Ich habe auch sehr viel gearbeitet. Ich war ja Vollzeitassistentin. Dann war ich ja noch eingeschriebene Studentin, weil ich ja quasi das Visum auch brauchte. Und ich hatte kein Arbeitsvisum bekommen. Deswegen musste ich quasi studieren. Ich musste arbeiten und habe dann noch nebenbei Praktikas gemacht und habe das alles auch so richtig für mich so aufgesaugt, dieses ganze Kreative und so die Energie dieser Stadt. Aber es hat auch was mit meiner Gesundheit gemacht. Und ich vermute, ich weiß es nicht genau, dass auch, dass ich emotional auch ein bisschen überfordert war. Und ich glaube, dass die Hashimoto auch daher kommt. Aber das ist eine Vermutung, da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall war das auch der Grund, warum ich dann wieder weggezogen bin. Sonst wäre ich, glaube ich, auch geblieben. Aber bin dann zurück nach Deutschland und bin dann nach Hamburg, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt hier bin, dann kann es entweder nur Berlin oder Hamburg werden. Weil zurück nach Kassel kann ich nicht. Und dann quasi nach Hamburg
nochmal
studiert.
Da.
Und dann, ja. Und jetzt bin ich 11 Jahre später, bin ich noch da. Wobei letztes Jahr hatte ich dann auch diesen Moment, wo ich mir überlegt habe, oh, Unternehmertum in Deutschland ist echt nicht einfach als Frau. Dann war ich nochmal 3 Monate in New York, weil ich auch die neue Marke Saint-Pichet nach New York, nach Amerika kriegen will. Und hatte kurz überlegt, ob ich da bleibe. Aber ja, ich liebe es dort. Aber der Grund, warum ich dann wirklich wieder zurück bin, ist, weil ich näher an meiner Familie sein will, weil ich auch sehr viel verpasst habe von meinen Nichten und Neffen und möchte jetzt dort lieber bei der Familie sein. Ansonsten wäre halt
mal spannend, was noch so passiert. Und trotzdem ist es ja irgendwie schon mal auch Hamburg ein guter Hub, wo man zumindest mit Direktflügen schnell mal nach New York kommt, oder? So lala.
Aber das Ziel ist auf jeden Fall, sich ein Leben in Hamburg aufzubauen, also wirklich die Base hier zu haben und dann irgendwie, weil ich das glaube ich so für meine Seele brauche, öfter wieder zu fliegen. Das ist zumindest. Und ich glaube, das kriege ich mit der neuen Marke auch hin, weil das ein Produkt ist, was auch gerade in Amerika
dann
viel Potenzial hat.
Ja.
Wahrscheinlich
also
sogar noch mehr als in Deutschland.
Was ich ja so spannend finde, wir reden ja jetzt auch nochmal über dieses Thema, okay, Alkohol und alkoholfreie Alternativen, was du natürlich schon damals mit Rohkombucha geschafft hast, ja, und natürlich jetzt noch mehr mit dieser neuen Marke, die auch wirklich in diese gehobene Gastronomie dorthin soll, wo Leute wirklich sagen, ich möchte nicht immer nur die Option haben, Champagner oder Wein oder irgendwie Longdrinks zu trinken. Ich fand es so spannend. Ich habe mir so mal die aktuellen Zahlen vom Oktoberfest sogar angeschaut. Und da hat man auf jeden Fall gesehen, also na, jetzt, wo ich es letzte Woche gecheckt habe, dass auf dem Oktoberfest weniger alkoholhaltiges Bier ausgeschenkt wurde als im Vergleich zum Vorjahr. Also auch mehr in dem Sinne dann, ne, die haben ja nicht so viele Alternativen. Also ich war in Käferszelt den einen Tag und da habe ich dann Sprudelwasser mit Zitrone getrunken. Mal kein stilles Wasser. Wenn ich denn wild gehe, dann war Sprudel. diese typischen Softdrinks sind jetzt für mich keine Option und fand es aber trotzdem spannend zu beobachten, weil ich auch mit Kunden gesprochen habe, die auch da geschäftlich eingeladen waren, die auch zum Teil nichts mehr trinken und fand es einfach so mit Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, dass immer mehr mir doch auch erzählt haben, sie trinken da auch gar nicht mehr so viel wie früher oder sie haben aufgehört zu trinken und sie machen es auch während des Oktoberfests, ziehen sie es durch. Und dann, es war schon alleine so ein bisschen mein Gefühl, okay, ich bin ja gespannt, was die Statistiken sagen. Und ich glaube, die Wirte dort haben trotzdem guten Umsatz gemacht. Ja, ich weiß nicht, wie viel die für ein alkoholfreies Bier nehmen, wahrscheinlich genauso viel. Aber fand es irgendwie spannend, auch bei so einem traditionellen Fest diese Zahlen so zu sehen, ja.
Überrascht mich nicht. Also ich beschäftige mich natürlich auch sehr viel mit den Zahlen. Und ja, also sowohl unsere Generation, wir sind ja beides Millennials, ne? Als aber auch vor allen Dingen Gen Z. Vor allen Dingen Gen Z trinken viel, viel weniger. Also ich glaube, Gen Z sogar 40% der Gen Z trinken so gar kein Alkohol. Die wachsen damit auf, dass sie sagen, nee, will ich gar nicht. Und wir merken aber auch vor allen Dingen, dass wir weniger trinken wollen, weil wir merken, wir sind viel fokussierter, viel gesünder, viel bewusster unterwegs, wenn wir auf Alkohol verzichten. Weil wir auch immer mehr Studien haben, die eben auch beweisen, okay, wenn du Alkohol trinkst, das bleibt halt auch 2 Wochen in deinem Gehirn. Also du bist einfach viel, viel weniger klar. Und für mich als Unternehmerin ist es essentiell, klar im Kopf zu sein, fokussiert im Kopf zu sein, präsent im Kopf zu sein. Und das passiert halt weniger, wenn ich Alkohol trinke. Und die Älteren, weil auch die, also ne, da kommen ja quasi die Boomer und so weiter, die sagen halt auch so, ich vertrage das gar nicht mehr so. Also ich glaube, jede Generation hat da auch nochmal so seine eigenen Themen, warum man nicht mehr trinken möchte. Aber man sieht halt ganz klar, und das kannst du auch nicht mehr wegschweigen, das Thema, dass ja immer weniger Menschen Alkohol trinken und dann aber auch Alternativen brauchen. Und dann ist die Frage, ja, was gibt's da so am Markt? Und Wasser auf dem Oktoberfest ist natürlich auch
Ja, man
semi-geil, sag
zumindest
ich mal.
diese, ja, ne, also ich meine, ich habe es zumindest trotzdem aus so einem kleinen Krug getrunken. Ich habe es mir versucht, irgendwie nett zu machen. Aber ich trinke ja, ich bin ja auch schon häufiger aufs Oktoberfest gegangen, schon Jahre davor, wo ich nichts getrunken habe. Und das war für mich immer
Ja.
irgendwie normal. Aber klar, ne, für viele andere, die dann sich das erste Mal irgendwie trauen, dann nichts da zu trinken und dann ist halt immer Wasser irgendwie so, da wird man immer in so eine sehr langweilige Richtung gepackt, obwohl Wasser unsere Essenz ist, ja. Aber klar, es ist halt einfach irgendwie unsere Gesellschaft. Aber ich fand es spannend, was du gerade gesagt hast, wie jede Generation doch irgendwie so ihr eigenes Thema hat, auch so ein bisschen, was das betrifft. Und die
Ja.
Generation, würde ich jetzt sagen, unserer
Ja.
Eltern und wo ich auch in meinem Kundenkreis ein paar, sag ich mal, Ü50 Leute habe, da stimmt schon genau das, was du gesagt hast mit, oh, ich irgendwie vertrage ich es nicht mehr. Ich merke irgendwie, ich kriege dadurch Kopfschmerzen oder
Ja.
schlaf schlecht. Und trotzdem sehe ich aber auch in dieser Generation, sagen wir mal jetzt Ü50, ne, dass da viele so konditioniert sind, dass dieses Alkohol gehört so dazu. Und ich kann auch jetzt nicht irgendwie aufhören, das gehört dazu, das ist normal zum Essen, wenn man ausgeht, wenn man sich trifft, wenn man ein Date hat, wenn man, weiß ich nicht, überall. Was für viele das total so, wenn die jetzt, wenn du denen sagen würdest, was wäre, wenn du ab heute nie wieder was trinkst, jetzt mal so sagen, sehr dogmatisch vielleicht, dass die dann sagen würden, hä, das macht doch dann keinen Spaß mehr, das ist doch ein totaler Verzicht mit Lebensfreude in Verbindung gesetzt. Ja, was denkst du da?
Absolut, gerade die Älteren, da ist es echt schwer, die zu überzeugen. Wobei, wenn man sich einmal daran gewöhnt und man gewöhnt sich schneller daran, als man denkt. Also, ich weiß noch, als ich aufgehört habe, in New York Alkohol zu trinken, ich war ja jeden Abend weg. Das war richtig schwer für mich. Ich habe mich aber echt schnell daran gewöhnt und sobald du dich daran gewöhnst, ist es wirklich, ist es ein Teil von dir, vermisst du es auch nicht mehr, weil du liebst es einfach so klar aufzustehen. Und was natürlich auch auffällt, weil du meintest auch gerade Dates, Alkohol benebelt natürlich und behemmt ja auch irgendwie, hemmt ja auch deine Sinne. Und deswegen ist ja auch bei Dates ist ja auch ganz oft so, dann, dass viel Wein getrunken wird und Alkohol getrunken wird. Aber eigentlich ist das ja nicht der Sinn der Sache. Und eigentlich ist es ja gerade, wenn du jemanden kennenlernen willst, und das ist ja auch das, wofür ich stehen möchte mit der neuen Marke, ist halt dieses im Moment zu sein, präsent zu sein, bewusst zu sein, nicht nur die Qualität vom Produkt, sondern auch wirklich dieser Wandel von wieder präsent zu werden mit den Gesprächen, die wir führen. Das ist auch so ein Teil der Trinkkultur, die ich gern neu definieren würde, wieder so zurück zu dem, worauf es eigentlich ankommt. Und ja, was die Älteren angeht, die brauchen halt dann eine bessere Alternative. Also wir sehen uns vielleicht nach mehr Tiefe wieder, wenn wir Konversationen haben, wenn wir essen gehen mit Leuten. Wir haben gar nicht mehr so Lust auf Oberflächlichkeit. Da sind wir so Millennials, so, nee, Zeitverschwendung will ich gar nicht. Und uns kriegst du, glaube ich, auch über dieses Argument. Aber ich glaube, dass gerade die Älteren dann einfach ein gutes Produkt brauchen, was denen schmeckt, um vom Alkohol wegzukommen.
Es ist so, also mir kamen gerade noch so viele Bilder, während du gesprochen hast, weil ich mir auch dachte, also ich war ja 2012, 2013 auch mal 8 Monate in den USA. Und da war ich auch Single und habe zu der Zeit vielleicht irgendwie so mal so auch so über so eine Dating-App damals. Es war die einzige Zeit, weil ich jemals mal eine Dating-App hatte, weil ich dachte, ich lerne da auch generell Leute kennen. Und dann habe ich...
Dating-Apps sind so toxisch.
Also ein Glück hatte ich, damals hatte ich in den USA ein paar Erfahrungen gemacht, die ich eigentlich nie wieder machen musste. Und ich weiß noch, dass ich wirklich so jeweils ein erstes Date mit so drei unterschiedlichen Männern hatte, jeweils ein erstes Date. Und bei denen ging es sofort darum, irgendwo was trinken zu gehen. Und ich war so, oh, lass doch irgendwo einen Spaziergang, einen Hike.
Ist unbequem.
Und es war so, aber bei denen auch. Ich hatte auch mal einen amerikanischen Freund für eine kurze Zeit. Der war in Deutschland tatsächlich. Und bei dem, ich war einfach schon so mit Anfang 20 war ich. Und der war ein Jahr älter oder zwei. Da ging es so voll darum, so schnell im Club sich irgendwie so zu betrinken. Und ich meinte immer, ey, die Clubs haben hier länger auf als in den USA. Übertreib nicht. Du musst ein bisschen länger durchhalten. Also das hat mich so abgeturnt. Also generell fand ich es irgendwann so abturnt, wenn jemand einfach nur viel trinkt. So, ich finde, das war für mich einfach so voll Attraktivitätskiller.
Ja, absolut. Ja, bei dir muss man natürlich sagen, schöne Frau, krasse Energie, smart. Da kann man auch, glaube ich, als Mann sehr schnell unsicher sein. Deswegen, wenn die sich bei dir schnell betrunken haben, dann vielleicht auch gerade, weil sie einfach sehr, sehr unsicher in deiner Gegenwart.
Vor ein paar Jahren war ich das auch noch nicht, ja. Da war ich auch noch nicht die komplett Selbstbewusste. Und da habe ich mich auch gar nicht getraut.
Ja, aber es reicht schon, glaube ich, wenn man als Frau einfach auch schon gut aussieht. Das ist schon.
Aber genau, ich finde es halt so krass. Ich glaube, in den USA ist das wirklich noch extremer. Deswegen spannend, wenn du auch in diesen Markt mehr gehen willst, dass halt zum Dating Trinken dazu gehört. Mhm. Und wie schade, was du gerade gesagt hast, man benebelt sich, man lernt jemanden kennen und stell dir vor, du kommst in eine Beziehung und dann bist du auf einmal nüchtern und denkst so, oh.
Bist du auf einmal so, wer bist denn du?
Oh Gott.
Wer bist denn du?
Ja.
Ja, also ich glaube aber in Amerika ist es vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube die Menschen, die sich betäuben bei einem Date und generell im Leben, da ist es glaube ich auch schwer und da sind auch die Customer Acquisition Costs glaube ich zu hoch, um die zu erreichen. Ich glaube, ich habe da eher eine andere Zielgruppe mit dem Getränk, was ich anspreche. Sind auf jeden Fall die Menschen, die gerne bewusst essen, sind auf jeden Fall die Menschen, die auch, glaube ich, performance-orientiert sind, leistungsorientiert sind und viel Sport treiben und aber auch, glaube ich, so ein bisschen mehr auf Mental Health schauen. Und ich glaube, wenn du jemanden, der sich da eh jeden Abend voll schießt, dann bist du, glaube ich, auch nicht meine Zielgruppe. Dann schießt dich weiterhin voll. I don't want you as a customer.
Und ich hatte ja gestern mein Farm-to-Table-Event, ne, mit zusammen Kochen und Dinner und es war auch ein alkoholfreies Event. Und da habe ich auch schon einigen erzählt, dass ich heute dieses Interview habe. Und da waren, also das war auch total eigentlich dein Event sozusagen, ja. Also da hätte deine Marke total gut drin reingepasst, weil da eigentlich auch größtenteils Leute dabei waren, die nichts mehr trinken oder sehr, 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 sehr viel bewusster sind, was das Thema betrifft. Dann sprechen wir doch mal darüber. Du möchtest ja mit Saint-Péché schon auch nicht nur irgendeinen Ersatz liefern, sondern vor allem auch in das hochpreisige Luxusgetränk Champagner, was ja auch schon zum einen dieses Getränk geworden ist, weil es halt natürlich aus der Champagne ursprünglich kommt, ne? Sehr, sehr exklusiv schon mal von der Herkunft, aber natürlich auch einfach geschmacklich sowas Besonderes liefert und einfach wirklich auch irgendwie mit so Glamour, Luxus verbunden wird. Wie schafft man das jetzt? Und falls jetzt ein paar Kenner zuhören, vielleicht, ne, da wirklich auch so eine Komplexität dann reinzubekommen in so ein Getränk auf alkoholfreier Basis?
Mhm. Mhm. Da ist die Antwort auf jeden Fall wieder Fermentation. Und vielleicht müsste man das noch ein bisschen genauer erklären. Wenn ich sage, fermentiere, was meine ich eigentlich? Also in unserem Fall besteht das Produkt ja aus folgenden Rohstoffen. Du hast den Manuka-Honig für die Fermentation, du hast Trauben, Bakterien, Hefen und dann hast du halt bei den, je nachdem beim Rosé, fermentieren wir mit Hibiskus für die Farbe und Rosenblüten zum Beispiel für den Geschmack. Und was passiert ist, dass der Zucker von der Traube und der Zucker oder der Süße aus dem Honig sich umwandelt in CO2 und Ethanol, also das die Bubbles, die kommen quasi, die entstehen durch die Fermentation, aber auch vor allen Dingen die Säure, die Glucose und die Chloronsäure. Und eigentlich auch der Alkohol, aber bevor der Alkohol entsteht, stoppen wir den Prozess. Und da gibt es halt verschiedene Arten zu fermentieren. Du kannst zum Beispiel ein Konzentrat einfach einkippen. Das ist dann oft so ein Essigzusatz oder so weiter. Das kannst du machen, damit du halt nicht lange fermentieren musst, damit du es quasi schnell fermentierst. Merkst dann aber, das merkt man, dazu muss man sich auch mikrobiologisch nicht krass auskennen, dass du im Abgang, dass es einfach nicht ausbalanciert schmeckt, also die Süße und die Säure. Und wenn du es natürlich herstellst, natürlich fermentierst, authentisch fermentierst, ohne Konzentrat, dann hast du ein komplett anderes Geschmacksprofil. Also du hast ganz viele Layer. Und das ist das, was wir eigentlich auch, wonach wir uns sehen bei alkoholfreien Produkten, nämlich Komplexität, mikrobiologische Komplexität und verschiedene Layer und Aromen. Das kannst du durch Fermentation erreichen. Das kannst du zum Beispiel nicht damit erreichen, wenn du, wie normalerweise Wein hergestellt wird, den Alkohol einfach entziehst, nachdem Alkohol schon drin war, weil dann entziehst du den wichtigsten Geschmacksträger, nämlich Alkohol, und fügst du noch Zucker hinzu. Also das heißt, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Fermentation und Entalkoholisierung. Das, was ich mache, ist aber eben auch sehr anspruchsvoll in der Technik, im Handwerk, weil wir natürlich dann auch nicht einfach nur irgendwie welche Bakterien heben, sondern eben auch diese speziellen Bakterien und Hefe, Champagnerhefen nutzen für die Fermentation. Und das dauert. Das erfordert extrem gutes Qualitätsmanagement. Du musst also jeden Tag testen, wie ist das Säureprofil, wie ist der Zucker, und bevor du merkst, dass Alkohol entsteht, das zu stoppen, über Nacht zum Abfüller fahren zu lassen, dann auch eben kühl, damit es nicht weiter fermentiert, und es dann abzufüllen. Also das ist halt schon
umfangreich.
Ja, einfach sehr, sehr aufwendig. Sehr aufwendig, aber es lohnt sich, weil das ist so das Feedback, das ich jetzt bekommen habe von den Leuten, die wirklich Sommeliere sind, Chefsommeliere in guten Restaurants arbeiten. Die wollen halt so komplexe Produkte, weil die wollen ja auch, die sehen ja auch, dass man bei Menschen kein Alkohol trinkt, aber sie können keine guten Alternativen bieten. Und deswegen ist es auch für mich, oder hat dieses Produkt auch so eine hohe Daseinsberechtigung, weil es einfach nicht so viele Alternativen gibt. Genau, das jetzt nochmal. Habe ich irgendwas vergessen? Das ist so,
ich glaube, das ist schon richtig gut, und es stellt vor allem dar, wie komplex doch ein alkoholfreier Champagnerersatz sein kann und darf. Wie du schon sagst.
Es darf, und man darf eigentlich, also es ist eigentlich so ein hochwertiges Produkt, dass ich eigentlich dieses Wort Alternative gar nicht benutzen will. Es ist so, es ist eigentlich schon fast eine Beleidigung, aber irgendwie muss man ja anfangen, es zu erklären. Ja, so, ne?
Ja, du hast recht, ne? Und ich glaube, was halt Sommeliere wahrscheinlich wirklich immer gesehen haben, ist, okay, Wein und Champagner ist ein absolutes Naturprodukt. Sie können eine Geschichte darüber erzählen. Sie können sagen, guck mal, im Abgang, ich kenne mich jetzt nicht so super gut aus mit Champagner und Wein, aber hat der diese Note und kommt dieser Geschmack irgendwie hervor. Und dann wurde ihnen vielleicht einfach eine alkoholfreie, wirklich eine Alternative vorgesetzt. Und die verkaufen sie einfach nicht so gerne. Und es macht vielleicht auch keinen Spaß in ihrem Job, weil sie nicht diese Story erzählen können. Ne? Und jetzt dein Produkt, Saint Péché, ist natürlich auch wieder ein Naturprodukt. Ja. Das ist auch wieder sehr komplex, aufwendig von der Herstellung. Deswegen gibt es auch, und dadurch, dass es ein Naturprodukt ist, all diese Facetten. Mega, mega cool.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Die Story stimmt zum einen. Das Narrativ, dass man merkt, da steckt wirklich Handwerk dahinter, und dann macht es wahrscheinlich auch mehr Spaß zu verkaufen, weil es halt A, nicht mehr besser schmeckt, sondern du hast auch wirklich eine Geschichte dahinter. Das ist natürlich auch super wichtig, ja. Das ist wichtig, und das merke ich auch, wenn ich solche Einkaufsgespräche habe mit Sommelieren, die sagen, dann ist es fermentiert oder ist es entalkoholisiert. Das ist super spannend, weil die verstehen mittlerweile, dass es da richtige Unterschiede gibt. Und wenn du sagst, es ist fermentiert, dann hast du Chance, da in ein nächstes Gespräch zu kommen.
Okay, dann gehen wir da nochmal kurz rein. Normaler, also wenn wir jetzt von einem Kombucha sprechen, was ich jetzt schon mal rausgehört habe, ist, dass ihr ja mit Saint-Péché schon mal keinen Zucker nehmt. Was beim Kombucha ist, ist ja normalerweise Zucker, der von den Bakterien fermentiert wird. Aber ihr habt ja den Manuka-Honig, wo ihr genau. andere Bakterien dabei habt, die genau. den wiederum fermentieren, richtig?
Also wenn du jetzt nochmal ganz, wenn ich jetzt nochmal kurz den Vergleich darstellen soll, Kombucha versus dem, was wir jetzt machen, weil da diese Frage stellen mir tatsächlich sehr viele und es ist auch absolut berechtigt. Bei Kombucha dreht sich alles um die Bakterien. Okay. Bei Saint-Péché dreht sich alles um die Hefen. Das ist der Unterschied. Bei Kombucha möchtest du, dass die Bakterien am Leben bleiben, die lebenden Mikroorganismen, weil die ja auch am Ende für für die probiotische Wirkung sorgen. Bei dem neuen Produkt erhitzen wir die Bakterien. Das heißt, die interessieren zwar, was Geschmack angeht, aber da geht es nicht um die Wirkung, da geht es da vielmehr um die Hefen. Genau. Und dann das andere, was du schon gesagt hattest, war, wir nutzen bei Kombucha den Zucker für die Umwandlung. Bei dem neuen geht es halt um den Manuka-Honig und dadurch entstehen auch nochmal ganz andere Aromen bei der Fermentation. Und last but not least, per Definition ist Kombucha ja immer ein fermentiertes Teegetränk. Und bei dem Rosé zum Beispiel haben wir gar keinen Tee. Also wir fermentieren mit anderen Rohstoffen, wie zum Beispiel den Hibiskus oder der Rose, aber keinem schwarzen und grünen Tee. Anders wiederum ist es bei dem Blanc, da fermentieren wir auch mit Tee. Also ja, es ist so ein bisschen alles irgendwie anders neu, aber der Ursprung ist Kombucha. Und ja, das musst du auch den Leuten so ein bisschen erklären, damit sie es irgendwie verstehen, weil das alles so komplex ist. Du sagst, es ist wie halt ein Kombucha so ein bisschen, aber es ist nochmal andere. Ja, man schmeckt es auch, es ist anders als normaler Kombucha.
Also
aber es ist so ähnlich. Ja. Es ist so der kleine, feine Bruder von Kombucha,
genau.
könnte man
und wie gesagt,
sagen.
Beim Kombucha, wie du gesagt hast, es dreht sich alles um Bakterien, um Mikroorganismen, Probiotika.
Genau.
Und bei Saint-Péché, eurem alkoholfreien Champagner, Luxusgetränk, ich will nicht Alternative sagen.
Pass auf. Wir haben uns auch überlegt, wir brauchen ja eigentlich eine neue Kategorie. Weil das ja irgendwie alles sehr neuartig ist. Es ist ja alles noch so undefinierbar. Deswegen haben wir uns den Namen Sparkling Fermenté ausgedacht, weil es ist ja Sparkling, also sind ja Bubbles, aber es ist ja fermentiert. Deswegen haben wir gesagt Sparkling Fermenté.
Also mit Accent aigu.
Sparkling aigu, ja. Sparkling Fermenté.
Okay, Sparkling Fermenté, da geht es rund um die Hefen. Und jetzt will ich nochmal kritisch nachfragen. Manuka-Honig wird auch erhitzt?
Ja, wird alles erhitzt. Weil da geht es wirklich um Geschmack. Also um diese Klarheit im Produkt herzustellen und eben auch eine längere Haltbarkeit zu gewährleisten, musst du es A, filtrieren und B, pasteurisieren.
Okay. Ja.
Deswegen, Fermentation ist immer auf der einen Seite Genuss, oder kann halt Gesundheit sein. Ne? Aber du musst ganz klar unterscheiden, wie funktioniert der Herstellungsprozess. Und bei Kombucha ist es essentiell, wenn du die Gesundheit haben willst, dass es nicht erhitzt wird, dass die lebenden Mikroorganismen am Leben bleiben. Und bei dem anderen geht es halt wirklich um die Aromen, die bei der Fermentation entstehen. Aber dann musst du es auch wirklich erhitzen, dann musst du es filtrieren, dann hast du auch ein stabiles Produkt.
Ja, okay, verstehe. Weil das natürlich ist jetzt einfach eine andere Kategorie, ne? Und Kombucha hat es ja leider nicht wie Sparkling Fermenté noch in die ganze Luxus-Fine-Dining-Cuisine als Begleitgetränk kommt, hat das Kombucha irgendwie noch nicht so geschafft.
Ja, ich kann dir auch sagen, woran das liegt. Weil an sich ist natürlich die Idee zu sagen, du hast ein Kombucha und füllst sie in einer Champagnerflasche ab, ist natürlich auch eigentlich eine 2-in-1-Lösung, wenn du sagst, du kannst mit Gesundheit und Genuss punkten. Aber das Problem, was ich festgestellt habe, als ich mit diesen ganzen Gastronomen gesprochen habe, ist, dass die sich beschweren, dass die eine Flasche nicht so schmeckt wie die nächste Flasche, dass die Haltbarkeit nicht lang genug ist. Und natürlich kannst du dann immer noch von Handcraft erzählen. Und irgendwie ist es auch ein bisschen artsy gebrut bei Kombucha. Aber du musst sicherstellen, dass die Qualität immer stabil ist und auch immer gleich ist. Und das ist bei Kombucha ein Riesenthema.
Ja,
also da Kombucha fließt, wenn du hast ja auch, gibt ja auch einige Marken, die halt Kombucha auch in solche Weinflaschen und sowas abfüllen. Du hast halt immer das Problem, ja, dass es eher in so eine Richtung Naturwein geht. Und bei Naturwein merken wir, es ist ja auch ein Riesenhype, aber der Gastro-Kunde, also der Inhaber von der Gastro, der beschwert sich, weil er sagt, ich weiß nicht, ob die eine Flasche genauso schmeckt wie die andere Flasche. Und stabile Qualität ist einfach essentiell, vor allen Dingen, wenn du skalieren willst. Also wenn du halt wirklich nur 50 Flaschen im Monat produzierst und du hast irgendwie 2 Kunden und das Produkt wird dann auch innerhalb von 4 Wochen verkauft, dann kannst du auch einen Kombucha abfüllen, so einer Weinflasche, aber dann, also da kannst du auch kein richtiges Geld verdienen. Also das muss halt, brauchst du stabile Qualität. Und das ist so ein bisschen das Problem mit diesem Fermentationskram. Es hat halt ein enormes Potenzial, aber es herzustellen ist halt auch sehr komplex und sehr aufwendig. Und du musst dich entscheiden, für was willst du stehen. Willst du Gesundheit? Willst du Genuss? Wenn du es halt in Richtung Genuss produzierst, dann darfst du auch nicht sagen, das ist gesund, weil dann ist es was anderes. Dann geht es wirklich um Genuss.
Und in dem Sinne kann ich es ja trotzdem zusammenfassen, dass Sparkling Fermenté alleine deshalb, weil es kein Alkohol hat, ja alleine deswegen schon mal die gesündere Option ist.
Naja, definitiv. Und vor allen Dingen ist es auch ein Clean Label Product. Also wir haben ja wirklich so ein paar Ingredients, da ist ja nichts Chemisches dabei. Also es ist super
keine
natürlich.
Keine Sulfate, was ja bei vielen Weinen auch immer
nein,
ist.
Gar nichts. Nein, gar nichts.
Ja. Und ich sag mal, der Manuka, auch wenn er erhitzt wurde, hat er doch wahrscheinlich trotzdem noch ein paar von seinen Stoffen, die gut sind, oder? Oder könnte man schon sagen?
Ja. Kann man schon sagen. Also ja, es geht, wie gesagt, es geht vor allen Dingen um das Aroma, was bei der Fermentation entsteht. Aber nichtsdestotrotz, die meisten Menschen konsumieren ja auch Honig, der erhitzt ist.
Ja.
Also die meisten Menschen
total
konsumieren auch nicht mal Honig, der roh ist.
Nee, genau.
Also in meinem Fall ist
aus verschiedenen EU- und Nicht-EU-Ländern oder so. Wir haben ja jetzt ein bisschen über den Fermentationsprozess gesprochen, auch über die Rohstoffe. Es gibt ja noch eine andere alkoholfreie Alternative, die auch so neben Kombucha auch relativ viel auf dem Markt jetzt in der Cuisine, Haute Cuisine unterwegs ist oder vielleicht auch mehr in anderen Ländern. In Deutschland hat man das vielleicht noch nicht so viel gesehen. Und das ist Sparkling Teas. Erzähl mal da nochmal so ein bisschen was zu. Warum kommt das auch nicht annähernd an Sparkling Fermenté ran?
Also ich finde es gut, dass du das direkt nutzt. Das war sehr schön. So will ich das hören. Also wie wir gerade gelernt haben, Entalkoholisierung ist ja dieser Wein, wo der Alkohol entzogen wird und dann wird ja zusätzlich noch Zucker, Traubenzucker und so weiter hinzugefügt. Das ist ja schon geschmacklich eine Herausforderung. Genau, dann gibt es, und das ist so ein bisschen, aber so fing das einfach an mit alkoholfrei. Das nächste war dann Sparkling Tea, wo man gemerkt hat, okay, können wir nicht mit innovativen, neuen, tollen Rohstoffen irgendwie auch was in eine Flasche kriegen, damit wir das nicht entalkoholisieren müssen. So, und da kam dann so ein bisschen, ich glaube, das war ungefähr vor 8 Jahren, dass die ersten Sparkling Teas auf den Markt kamen. Das heißt, einfach sehr hochwertiger Tee, wie zum Beispiel der vom Copenhagen Sparkling Tea, die liebe ich ja, wo dann, weil bei Tee gibt es ja auch krasse Unterschiede. Ja. Du kannst ja auch sehr hochwertigen Tee verarbeiten. Und das ist im Prinzip, that's it. Du nimmst bei Sparkling Tea einfach verschiedene Teesorten, wie einen Grüntee, einen Oolong-Tee, eine Kiri, wie auch immer. Und fügst Kohlensäure hinzu. Also einfach wie, als wenn du dir Tee machen würdest, aber fügst Kohlensäure hinzu und dann füllst du es ab. So, das heißt, du hast auf jeden Fall, gerade was das Thema Bitternis, was man ja auch oft mag bei so Alkohol oder generell bei Alkohol, also Bitternis durch die Grünen zum Beispiel, ist gegeben. Aber auch hier wieder, du hast nicht diese Leer und das merkst du halt immer im Abgang. Es schmeckt ganz gut, wenn du es im Mund hast, aber sobald du, dir fehlen einfach die Leer. Auch da wieder so, das ist dann die Herausforderung, man kann mit richtig guten Tees arbeiten oder mit Kräutern oder mit Säften und du hast ein gutes Mundgefühl, aber sobald du schluckst, merkst du, da fehlt Komplexität im Abgang, was ja generell bei alkoholfrei oft das Thema ist, auch bei Gin und diesen ganzen Spirituosen man hat es mittlerweile geschafft, ein gutes Mundgefühl zu kreieren, aber sobald es um den Abgang geht, hast du hast du keine Layer, keine Komplexität. Und das ist, glaube ich, unser größter USP, würde ich sagen. Du hast die Komplexität der Layer.
Genau, es ist nicht einfach nur Kohlensäure, Traubensaft und Tee, der natürlich trotzdem, wie du schon gesagt hast, auch eine Komplexität haben kann, aber na, es sind einfach nicht diese Vielschichtigkeit. Ja, das ist auf jeden Fall einleuchtend und ich glaube, dass auch viele sich jetzt wahrscheinlich wirklich so fragen, oh ja, wie schmeckt das jetzt, dein Getränk? Und ne, dass man da wirklich auch voll gerne mal irgendwie so Tastings machen würde. Und
kommt.
Ja.
Machen wir zusammen. Müssen wir auch beide zusammen voll. Machen in Mond sehen. Hier wieder in Spanien.
Deswegen, was ist denn, weil das ist auch so eine meiner letzten Fragen, mit meine zwei letzten, die ich so vorbereitet habe. Wenn du jetzt sagst, okay, Fermentation macht halt so ein alkoholfreies Getränk viel komplexer. Dann natürlich auch generell die Komplexität, die mit deinem Sparkling Fermenté geschaffen werden. Wie denkst du, kann dann wirklich so eine neue Zukunft in der Trinkkultur aussehen? Also wie wünschst du dir das auch? Was wäre so deine Vision dafür?
Ja, für mich bedeutet eine neue Trinkkultur da, wo Genuss nicht mehr an Rausch gekoppelt ist. Also wo Genuss nicht mehr an Rausch gekoppelt ist, wo wir viel präsenter sind, wo es auch um Qualität geht, für mich ist Handwerk auch ein wichtiges Thema, Qualität und bewusst zu sein, also Bewusstsein. Und ich glaube, wie am Anfang gesagt, das ist auch vor allen Dingen so ein Millennial-Frauen-Thema. Ne? Da sind wir beide angekommen. Wir sind, nee, wir verschwenden keine Zeit mehr mit Menschen, die keine gute Energie haben. Wir wollen halt im Hier und Jetzt sein und voll tief in unseren Gesprächen. Ja, aber das ist halt einfach so, genau. Und wir wollen uns auch viel mehr spüren wieder. Mit allen Sinnen, weil Alkohol ja auch betäubt. Und deswegen dieses Thema Pleasure ist wichtig bei der neuen Marke, weil wir uns ja nicht mehr betäuben, sondern mit allen Sinnen genießen. Und das ist, glaube ich, so mein Wunsch. Alle so ein bisschen mehr echt miteinander verbunden, mehr im Hier und Jetzt zu sein, Qualität, Handwerk. Und das ist so mein Wunsch und meine Vision, wie ich die Trinkkultur neu definieren möchte oder aber auch, man kann auch sagen, Genusskultur neu definieren möchte. Früher war es einfach wichtig beim Thema Trinkkultur, dass man sich so ein bisschen mit Wein auskennt, dass man so Unterschiede kennt bei den verschiedenen Trauben. Was ist der Unterschied zwischen einem Chardonnay und einem Riesling? Und ich glaube, das haben viele gelernt. Und mittlerweile geht es aber nicht mehr darum, sich mit Trauben auszukennen, sondern auch wirklich, das ist dann quasi auch einfach ein Teil der neuen Trinkkultur, sich eben auch mit solchen Sachen auszukennen. Und wenn du einen Gast hast bei dir zu Hause, eben zu fragen, willst du mit oder ohne Alkohol? Und es ist einfach selbstverständlich geworden, wenn jemand sagt, ich will heute kein Alkohol. Und dass man dann aber auch Thema Trinkkultur versteht, was biete ich meinem Gast? Und gebe ich den jetzt einfach irgendwie einen Traubensaft oder habe ich wirklich was Gutes da? Das dauert noch ein bisschen, aber ja, die Vision ist da.
Und die Vision ist so wunderschön, also da gehe ich total mit und ich finde vor allem, ne, bei mir geht es ja auch als Ernährungsberaterin generell immer viel auch um Genuss und das und irgendwie auch eine Leichtigkeit mit Essen und mit gesunden Lebensmitteln auch zu bekommen. Da sage ich auch immer eigentlich, wenn wir uns wirklich wieder mit all unseren Sinnen verbinden und ne, wie du gesagt hast, jetzt so, wie wir ja immer alle im Hier und Jetzt sein wollen, aber wirklich mit allen Sinnen präsent zu sein, dann wirklich diesen Pleasure und diesen Genuss zu spüren und auch zu schauen, wie unser Körper eigentlich viel, viel sensibler auf wirklich hochwertige, natürliche Produkte reagiert, ja, und wie uns das viel, viel mehr nährt auf allen Ebenen und wie schön das dann ist. Ja, mega, mega schöne Vision. Und wie sieht denn jetzt so, ne, du bist Unternehmerin, du stehst in den Startlöchern, du bist kurz vor dem Launch. Wie ist denn jetzt so die Mission? Weil vielleicht, wer weiß, wer hier alles so zuhört, wo möchtest du starten? Wo möchtest du jetzt in dem Sinne, wie sehen so die nächsten Meilensteine aus, die du hier teilen kannst mit uns?
Also wir werden die nächsten 12 Monate, ich weiß gar nicht, warum ich hier im Plural spreche, ich.
Ich.
Du und deine vielen
verschiedenen inneren Assistenten.
Ich und meine Mikroorganismen.
Genau. Hefen.
Hefen. Meine Freunde, nicht Spaß, okay, werden in den nächsten 12 Monaten auf jeden Fall den deutschen Markt bearbeiten. Das heißt, sowohl in der Fine-Dine-Gastronomie tätig werden, neue Kunden generieren, aber eben auch Luxushotellerie und D2C, also die Marke auch online erlebbar machen durch Performance-Marketing und so weiter und so fort. Und das, wie gesagt, in Deutschland. Und dann geht es darum, das Produkt nach Amerika zu bringen und eben auch dort zu produzieren. Das habe ich, die Vorarbeit habe ich sozusagen letztes Jahr schon gemacht. Da war ich in Amerika und habe die richtigen Produzenten gefunden, denen ich das dann auch beibringen muss, und Investoren. Und dann geht es darum, das Produkt auch dort weiter zu vermarkten. Ja, das ist so die Idee. Ganz einfach. Alles ganz einfach.
Ganz, ganz,
ganz
einfach. In der
einfach.
Ruhe liegt die Kraft.
Kultur,
ohne
genau.
Alkohol geht man da klar durch.
Und generell ist es halt so, dass ich mit dem Projekt, also das eine ist meine Vision, Trinkkultur neu zu definieren, und das andere ist aber auch wirklich mich als Unternehmerin weiterzuentwickeln und gerade mich auf neue, ja, auf neue Märkte neu zu bewegen, also international zu werden. Das ist das, was mich persönlich sehr reizt, weil ich habe ja jetzt die letzten Jahre in Deutschland eben gelernt, was es heißt, eine Marke aufzubauen, online, offline. Und mich interessiert auch schon sehr, was es heißt, eine Marke auf anderen Märkten zu etablieren. Also der amerikanische Markt im D2C-Bereich, aber dann eben auch offline überall auf der Welt. Das wird eine Herausforderung, und gleichzeitig freue ich mich da auch wirklich sehr, 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 sehr drauf.
Mega.
Und brauch Leute, ja, also keine Ahnung, brauch alles. Brauch Kunden, brauch Gastro, brauch eigentlich alles. Ganz einfach.
Shoutout an dieser Stelle und all den Support für dich, wirklich. Das ist, du bist so eine coole Frau. Und ich freue mich wirklich, dass wir connected wurden miteinander, dass wir dieses Interview hier heute aufgenommen haben.
Wir beiden Mäuse, wir haben einen guten Vibe.
Wir haben einen guten Vibe. Wir lernen uns nochmal persönlich kennen in Hamburg oder
Gerne. Wo
auch immer auf dieser Welt.
das wird, glaube ich, passieren.
Ja.
Auf jeden Fall. Das sehe ich auch so.
Schön, meine Liebe. Ich packe in die Shownotes alle Infos zu deiner Person, zu deinem Unternehmen. Das heißt, wenn Leute mit dir in Verbindung, in Kontakt treten wollen, mehr über dich und deinen alkoholfreies Sparkling Fermenté.
Yes, yes.
Dann ist das möglich.
Ja.
Und wer weiß, vielleicht sprechen wir hier nochmal irgendwann und schauen, was dann.
Du musst mir auf jeden Fall nochmal deine Adresse zuschicken, weil wenn ich das Produkt gelauncht habe, schicke ich dir auf jeden Fall nochmal eine Flasche zum Probieren.
Das ist mega.
Wenn wir uns
das werde
nicht
ich auch teilen
haben, dann
mit euch. Ihr werdet es sehen auf Social Media.
Sehr gut, sehr
mega
gut.
Schön, das mache ich gerne, freue ich mich drauf.
Schlinda.
Vielen,
it was
vielen
a pleasure.
It was a very big pleasure.
Big pleasure.